Junge, 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 bin ich aufgeregt, Kai.
Aufgeregt, wie ein Flitzebogen, gespannt.
So direkt von der Arbeit gekommen.
Ja, quasi noch in Sporthosen hier auf dem Sofa, passend zu dem Anlass heute. Philipp, die WM-Sonderfolgen gehen weiter.
Ja.
Wir machen weiter und weiter und weiter. Und nicht nur der Ball rollt sich weiter, sondern wir rollen auch weiter. Egal.
Ja.
Heute WM-Spezial, aber es soll weniger um die WM als um das eigentlich wichtige Spiel an diesem Sonntag gehen. Philipp, um die Zuhörer ein bisschen abzuholen, wir drehen das Ganze an einem Donnerstag.
Korrekt.
Den 11., also am Tag der Eröffnung dieser wunderschönen WM.
Ja.
Heute Abend mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika.
So ist es.
In Mexico City. Soll uns heute weniger tangieren als das Spiel am Sonntag der deutschen Nationalmannschaft.
Genau, deshalb sind wir hier und wir haben euch ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir da so ein bisschen auf unsere deutsche Elf so ein bisschen gesondert gucken wollen.
So ist das.
Und wir wollen euch jedes Spiel der DFB-Elf so ein bisschen gesondert aufbereiten. Heute legen wir mit dem ersten Spiel los. Kai, du sagst es, Sonntag 19 Uhr geht's los. Gegner ist auch kein Geheimnis mehr. Nee. Das ist das Fußball-Powerhouse aus der Karibik.
Oh ja.
Benannt nach dem blauen Getränk.
Genau, danach sind die benannt.
Ja, oder nee, es war andersrum, ne?
Das
Getränk ist nach der Insel benannt,
wenn
oder?
Ich jetzt gerade bei Google Curaçao reingebe, dann könntest du jetzt die See angucken, die Curaçao umgibt. Und die ist in welcher Farbe?
Oh, die ist schon sehr hellblau, ja.
Schon sehr hellblau. Insofern, nein, ich glaube, das Getränk ist nach der Inselregion benannt. Philipp,
ja.
Jetzt müssen wir kein Geheimnis draus machen. Ein richtiger Fußball-Auftaktkracher ist das nicht.
Nee, es ist aber der perfekte Auftakt sozusagen, weil ich erinnere noch, war es die WM 2002, wo wir mit einem 8-0 gegen Saudi-Arabien gestartet sind, und war es dann die WM 2006, wo wir mit einem 4-1 gegen Costa Rica gestartet sind.
Ja.
Ja, und wenn ich mich recht erinnere, sind wir in beiden Turnieren bis ins Halbfinale vorgerückt, sogar ins Finale 2002.
Ja.
Also,
meinst du, das ist ein gutes Omen für diese WM?
Das ist in der Tat ein sehr gutes Omen für diese WM. Aber Kai, lass uns mal der Reihe nachgehen.
So ist es, genau.
Wir wollen euch natürlich auch so ein bisschen was über unsere Gegner erzählen. Und
du hast uns da was mitgebracht, Philipp,
wir sind ja auch insgeheim auch so ein kleiner Geografie-Podcast.
Ah ja, das stimmt, das wisst ihr ja bereits. Also mit Geografie kennen wir beide uns exzellent aus.
So ist es, genau. Deswegen musste ich das Ganze auch googeln. Also Curaçao oder auch in der Landessprache País Corso genannt.
Oh.
Ich habe mal geguckt, derzeit haben wir da 31 Grad Celsius und brennenden Sonnenschein.
Das ist ja quasi wie hier.
Es ist, genau, wenn ich aus dem Fenster gucke und die Augen zumache, dann ist das wie hier. gehört, oder beziehungsweise Curaçao ist eine niederländische Karibikinsel mit Korallenriffen und bunten Meerestieren. Also im Grunde, wenn ihr auf Terra X diese ganzen Karibik-Dokus seht, das ist da so die Ecke.
Das ist so dieses da, ne, in der Richtung.
Mhm. Genau.
Plus, minus.
Die Landessprache heißt Papiamento. Ansonsten wird da noch Niederländisch und Englisch gesprochen.
Ja.
Dort leben etwa 150.000 Einwohner auf 444 Quadratkilometern.
Okay. Mhm. Naja, so groß ist nicht, ne?
Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, verdammt nochmal, wo liegt das Ding jetzt? Das Ding liegt auf dem südamerikanischen Festlandsockel. Das heißt nichts anderes, als dass die Insel sozusagen zum südamerikanischen Kontinent gehört, also zum südamerikanischen Festland, und ist direkt nördlich von Venezuela. Also im Grunde ist es eine kleine Insel von Venezuela, ist aber geschichtlich gesehen damals holländische Kolonie gewesen und heute selbstständig, und somit gehört es zur Karibik und deshalb auch über den karibischen Verband bei der WM dabei. Die Währung sind die karibischen Gulden. Wer hätte es anders gedacht?
Gulden, ja, na klar. Ja. Philipp, du hast gesagt, 150.000 Einwohner.
Ja.
Das entspricht Paderborn in der Größe, von der Größe her. Also erstligareif quasi, wenn man das so beschreiben möchte. Von der Größe her, das reicht aus.
Ja, wir sind ja auch beim Endturnier der FIFA, ne?
Der Punkt ist, was ich sagen möchte, aus Paderborn kommen wahrscheinlich die wenigsten, die bei Paderborn spielen.
Mhm.
Lustigerweise kommen auch die wenigsten Spieler Curaçaos aus Curaçao.
Hm, ja.
Genau, einer kommt aus Curaçao, alle anderen sind in den Niederlanden geboren.
Genau.
Und sind eben abstammt von Bürgern Curaçaos. Insofern ist das natürlich so ein Stück weit ausgebildet in den Niederlanden. Mhm. Nicht in die, und jetzt kennst du den Namen der holländischen Nationalmannschaft. Natürlich im holländischen Sprech.
Aber ist das die Elftal, ne?
Die Elftal, so hieß es, danke. Nicht in die Elftal geschafft und dann gesagt, na gut, dann spiele ich halt für mein anderes Land. Nationalmannschaft ist ja, steht ja bei beiden drauf.
Genau, also im Grunde kann man sich das so vorstellen, also Lukas Podolski und Miroslav Klose hätten auch für die polnische Nationalmannschaft spielen können. Na, und genauso ist es bei den Curaçao Ensern, sorry dafür, genauso, dass wenn eben bei den Vorfahren eben jemand aus Curaçao kam oder kommt, dann ist man spielberechtigt auch für Curaçao, eben aufgrund der Kolonialgeschichte des kleinen Inselstaates.
Ja, und deswegen müssen wir auch davon ausgehen, jetzt belächeln wir natürlich diese Fußballnation Curaçao ein Stück weit. Wir reden aber natürlich von einer Ausbildung in der Eredivisie.
Genau.
Also der holländischen Liga, ob erste oder zweite. Und das ist nicht zu verachten.
Nein, also klar müssen wir natürlich die Kirche im Dorf lassen, weil wären die Spieler alle exzellent, dann würden sie natürlich für die holländische Nationalmannschaft spielen oder eben in den Top-Vereinen, dann würden wir sie auch kennen. Mhm. Ne, aber nichtsdestotrotz haben sie eben die holländische Ausbildung. Und ich habe einfach mal bei Transfermarkt einfach mal geguckt nach den Marktwerten. Und der teuerste Spieler spielt tatsächlich bei der PSV Eindhoven.
Ja.
Mit 4 Millionen Marktwert. Heißt Armando Obispo.
Obispo, habe ich auch schon mal gehört, den Namen.
Genau, ist Innenverteidiger und hat für die PSV 27 Spiele absolviert in der letzten Saison. Ist also Stammspieler in der holländischen ersten Liga. Ne? Und somit auch kein, wie ich mal sage, Auszubildender. Also der weiß schon, was er da tut. Ne?
Ja, genau. Es gibt auch manche, die dann schon mal Bundesliga gespielt haben. Mhm. Unter anderem Tahi Chong, der tatsächlich der einzige Curaçaoaner, auch von meiner Seite eine Entschuldigung, ist und beim Werder Bremen gespielt hat. Aber du hast noch wen anders in der Tasche, der tatsächlich einen höheren Marktwert hat als 100.000 Euro, ne?
Ja, ich habe auch, also den von dir erwähnten Chong habe ich auch auf der Liste mit einem Marktwert von 3,5 Millionen. Ja, okay. Das ist also sozusagen der zweitwertvollste Spieler. Bei Curaçao hat 22 Spiele absolviert für Sheffield United in der zweiten englischen Liga. Ja. Der Junge ist aber nicht zu unterschätzen, weil der ist, glaube ich, lass mich lügen, aus der holländischen Liga in die U18 von Manchester United gewechselt.
Ah, okay.
Hat auch ein paar Spiele da, ich glaube sogar in der Premier League, mal absolviert. Der weiß also, wie es geht, ne? Und der spielt im offensiven Mittelfeld, also da wird schon interessant für unsere Verteidigung. Und dann mein letzter Kicker, eben mit auch 3,5 Millionen Marktwert, ist Sontje Hansen, rechter Flügel vom FC Middlesbrough, also auch zweite englische Liga, hat dort auch 22 Spiele absolviert. Ne, also auch mehr oder weniger Stammspieler.
Ja.
Also da sind schon der ein oder andere Spieler dabei, die durchaus wissen, wie es geht. Ne? Und das, da ist dann auch ein bisschen englische Härte dabei. Ne? Und auch taktische Ausbildung aus der niederländischen Liga.
Ja.
Also das wird kein Selbstläufer.
Zum Spiel gleich selber wollen wir noch kommen.
Ja.
Eine Personalie bei den Insulanern möchte ich noch nennen.
Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Das ist Dick Advokat, der Trainer. Auch ein nicht ganz Unbekannter, hat mal für ein halbes Jahr Borussia Mönchengladbach trainiert in der Bundesliga. Danach eher so Nationalcoach für so großartige Fußballnationen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Serbien, aber auch die Niederlande unter anderem. Und jetzt eben Curaçao. Interessante Geschichte dazu, weil wir ja auch so ein Stück weit lustige Geschichten in diesem Podcast immer wieder promoten. Der wär eigentlich gar kein Trainer mehr.
Nee.
Er hat nach dem Einzug zur WM aufgrund eines persönlichen Schicksals den Trainerposten niedergelegt und wollte sich um seine Familie eher kümmern. Der Nachfolger Rutten auf dem Trainerstuhl war aber einfach gänzlich unbeliebt, sowohl bei den Spielern als auch bei den Medien, als auch bei der Nationalmannschaftsauswahl, also bei dem ganzen Staff. Aber hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass die Spieler rebelliert haben und gesagt haben, den können wir nicht als Trainer mitnehmen. Der Sponsor sich sogar eingeschaltet hat zum Schluss, also der Geldgeber der Nationalmannschaft gesagt hat, den können wir nicht nehmen.
Ja.
Also der muss, ohne ihn zu kennen, nicht der Sympathischste sein. Ja, und dann hat der hingeworfen, beziehungsweise wurde ausgetauscht. Und naja, es gibt nur einen, der Curaçao dann tatsächlich in die, zur WM führt.
So ist es.
Und das ist Dick Advocaat. Und der sitzt auch wieder an dem Sonntagabend auf der Trainerbank.
Genau, der Neue sozusagen, der Alte, finde ich tatsächlich sehr sympathisch und freut mich tatsächlich. Ich hoffe, er hat natürlich seinen Schicksalsschlag da gut verarbeitet mit seiner Familie.
Mittlerweile 78 Jahre, also auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Aber ich gönne ihm das persönlich sehr, weil ich meine, er hat ja sozusagen die Qualifikation klargemacht mit Curaçao.
So ist das, ja.
Und hat da sozusagen so ein kleines Erfolgsprojekt auf die Schienen gebracht. Und daher ist es ihm natürlich nur zu gönnen, dass er dann auch bei der WM trainiert. Deswegen ist eine coole Geschichte. Und Kai,
wir kommen weiter, Philipp, ne? Wir wollen uns...
Ja, hast du noch eine coole Geschichte?
Eine coole Geschichte? Hast du denn noch eine?
Ja, ist mir natürlich wieder abseits des Feldes. Also ich muss natürlich den Spannungsbogen ein bisschen hochhalten, ne? Bevor wir jetzt zum eigentlichen Spiel kommen. Wir wollen euch ja auch mal so ein bisschen eigentlich ist es ja nicht witzig, eigentlich ist es ja traurig. Aber im Grunde witzige Geschichten noch ein bisschen von der WM erzählen, falls ihr das nicht mitbekommt.
Ach ja. Mhm.
Ne? Und mir fällt da direkt ein, wo wir gerade bei Funktionären sind.
Ja.
Ne, gab es ja diese eine Geschichte von dem Schiedsrichter, der aus Somalia kommt.
Oh ja.
Mhm. Ne? Also bei der WM ist es natürlich so, dass auch die Schiedsrichter von den ganzen Kontinenten kommen. Und so logischerweise auch vom afrikanischen Kontinent.
So ist das, ja.
Aber die amerikanische Einwanderungsbehörde dachte sich, einen somalischen Schiedsrichter für die FIFA lassen wir nicht einwandern.
Besser nicht, ja.
Somit stand da halt wie jeder andere dann am Flughafen bei der Immigration und die haben ihn einfach nicht reingelassen und ihn in Flieger gesetzt, wieder zurück. Das ist natürlich schon...
Ja, keine Pointe, also das ist
ja das die genau, Geschichte, also das ne? ist leider die Geschichte. Und da muss man natürlich schon sagen, also das ist natürlich ein organisatorisches Chaos, ne?
Das ist fatal. Ich will da gar nicht zu tief in die Analyse einsteigen, weil es natürlich auch noch ohne Ende weitere Geschichten zu dieser WM gibt. Eine möchte ich in unserem kurzen WM-Newsflash vielleicht auch noch mal zum Besten tragen. Nicht nur der Schiedsrichter aus Somalia hat Probleme, nein, die Fans der Elfenbeinküste, der Côte d'Ivoire, werden auch bei dieser WM nicht dabei sein.
Was ja für uns dann noch relevant wird, ne?
Was für die deutsche Nationalmannschaft natürlich relevant wird, weil das eben im zweiten Gruppenspiel der Gegner sein wird, zu später Stunde in den USA. Werden wir gegen die Auswahl der Côte d'Ivoire spielen. Die werden eben keine Unterstützung im Stadion haben. Jetzt kann man die Frage stellen, wie viele wären angereist, aber die stellt sich gar nicht, denn es wird keiner anreisen, eben auch aufgrund der Einreisebestimmung. Das sind alles gar nicht so lustige Fakten, Philipp. Nee. Es ist eher eine ziemlich große Shitshow. Eine Shitshow hingegen, und da jetzt mal eine krasse Überleitung zu machen, befürchtet Donald Trump ebenso. Um jetzt meine Einreisechancen in die USA noch mal ein bisschen zu verringern.
Oha.
Der Präsident
ich der USA. Ich distanziere mich jetzt schon mal von deinen
Aussagen. Philipp, du hast noch Reisepläne, ich habe sie abgeschlossen. Der Präsident der USA wird nicht zum Auftaktspiel seiner Nationalmannschaft gehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden gegen Paraguay antreten im ersten Gruppenspiel. Das Gruppenspiel hat der Präsident für sich abgesagt, beziehungsweise Mitarbeiter des Präsidenten des White Houses haben gesagt, es wird keine Teilnahme des Präsidenten geben. Zuletzt hatte der Präsident das Spiel der Knicks besucht im Madison Square Garden und wurde dort heftig ausgepfiffen. Vielleicht eine der Gründe, warum Donald Trump da kein großes Interesse, kein gesondertes Interesse an einem Sport hat, den er nicht mal kennt oder versteht. Philipp, hast du noch News zu der WM?
Ach, es gibt so viel zu erzählen, Kai. Ne? Also du brauchst ja wirklich nur bei Google einfach mal die News anzuschmeißen, ne? Oder auch bei unserer bei Medium mit den vier Buchstaben.
Ja.
Lass uns mal über Fußball reden.
Wir kommen zurück zum Fußball und zu dem Sonntag. Philipp, wir haben uns den Gruppengegner Curaçao nun ein bisschen im Detail angeschaut. Ich würde jetzt gerne von dir mal andersrum wissen, wer denn bei der deutschen Nationalmannschaft, wie es da gerade aussieht und wer am Sonntag voraussichtlich um 19 Uhr im Energy Stadium in Houston, Texas auf dem Platz stehen wird.
Ja, du willst von mir jetzt meine Startaufstellung
hören.
Gern. Also gerne. Machen wir gerne. Habe ich mir ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. eigentlich nur über eine Position, weil alles andere ist für mich gesetzt. Nein, anderthalb. Geschichte Torwart. Ne, Manuel Neuer war ja in den Vorbereitungsspielen verletzt und jetzt hat Nagelsmann gesagt, ja, er ist aber wieder fit für Curaçao und es sind ja jetzt auch noch 4 Tage bis zum Spiel. Ich würde trotzdem Olli Baumann aufstellen. Allein deshalb, weil Manuel Neuer sich dann einfach noch ein weiteres Spiel schonen kann und ich Curaçao für so schwach halte, dass du auch Baumann oder jeden anderen Bundesliga-Keeper da spielen lassen könntest. Und Olli Baumann hat dann schon sein WM-Spiel sozusagen drin.
Ja.
Also das heißt, er muss da nicht die Schmach erleiden, sozusagen der Qualifikationskeeper zu sein und dann im Turnier nicht zu spielen. Ne, somit hat er dann halt dann sein Spiel halt drin. Das heißt, du kannst dann immer Manuel Neuer spielen lassen, sozusagen, wenn es dann zu den K.O.-Spielen geht.
Da sprachen wir ja auch in unserer ersten WM-Folge drüber.
Genau.
Dass du sagtest, die Prognose Manuel Neuer in den wichtigen Endspielen quasi ins Tor zu stellen. Ja.
Genau, deswegen dann Olli Baumann. Mhm. Und da wir ins Finale kommen, gibt es ja auch kein Spiel um Platz 3, ne, du dann Baumann spielen lassen könntest, sondern wir kommen ja ins Finale mit Manuel Neuer.
Dann das Auftaktspiel, ja.
Genau, und deswegen habe ich das so elegant gelöst. Und dann meine zweite Personalie ist linker Verteidiger. Ich werde mit Brown spielen, weil er mir ganz gut gefallen hat, auch in der Bundesliga-Saison und jetzt auch in den Nationalelf-Einsätzen. Und ich sage, Curaçao ist nochmal ein guter Gegner, um sich einzuspielen. Hm. Ne, also du hast die Viererkette ist für mich gesetzt mit Schlotterbeck, Tah und Kimmich. Und Brown kann da eben noch mal wertvolle Minuten unter Wettkampfbedingungen sammeln gegen einen Gegner, der mehr als machbar ist. Und für mich mit dem Ziel, dass Brown dann auch auf Perspektive dann auch Raum ablöst, weil ich glaube, dass er auf der Seite einfach mehr also wie heißt es so schön, die Ceiling ist für ihn höher als für Raum.
Ich verstehe ich gut. Um das Bild um Nathaniel Brown nochmal zu komplettieren, der Deal mit den Bayern bahnt sich an. Ist natürlich auch wieder ein Thema, das kann jeder Spieler so wegwischen und sagen, machen wir nach der WM. Das wird ihn natürlich auch tangieren, auch in der Ferne. Glaubst du, dass Brown da vom Stante Pede quasi vom Stand aus direkt die volle Leistung bringen kann und mit dem Kopf da ist? Oder kannst du dir vorstellen, dass er eher noch in dem ganzen Drama um seinen eigenen Transfer und seine Zukunft hängt?
Ich glaube, das motiviert ihn.
Ja?
Weil ich glaube, das ist so, wie wenn du sozusagen noch bei deinem alten Arbeitgeber festhängst, den du nicht magst, und du hast schon bei deinem neuen unterschrieben.
Ja.
Weißt du, und dann willst du ihm jetzt noch mal zeigen, warum er dich geholt hat.
Gerade auch in dem Alter, 22 Jahre jung ist der
deswegen glaube ich, will er allen zeigen, dass es eben gerechtfertigt ist, dass der FC Bayern ihn holt und dass er eben sozusagen der Spieler der Zukunft links hinten ist. Ich glaube, das motiviert den Jungen. Und wenn er schlau ist, legt er einfach sein Handy jetzt 5 Wochen weg und lässt seinen Berater sozusagen den Deal einfädeln. Also ich glaube nicht, dass das Schwierigkeiten gibt für Nathaniel Brown.
In Ordnung. Also haben wir deine Außenposition mit Nathaniel Brown hinten schon mal sicher.
Ja.
Wer folgt dann noch in der Dreierkette, Viererkette?
Also ich glaube, es wird eine Viererkette. Also ich habe Schlotterbeck und Tah drin. Einfach Schlotterbeck, weil es unser bester Innenverteidiger ist. Tah ist für mich unser drittbester Innenverteidiger, ist aber Meister geworden mit Bayern.
Ja.
Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dann mit den Bayern-Spielern Kimmich eben auf der rechten Seite, rechts hinten, und den Bayern-Spielern auf der Doppel-6, ist es sinnvoll mit Jonathan Tah, weil die Kommunikation stimmt, die Abstimmung, die Laufwege passen alle. Deswegen für mich dann eben Schlotterbeck, Tah und Kimmich mit Brown in der Viererkette.
In Ordnung, ja. Okay. Im Mittelfeld?
Ich hab's angerissen. Bayern Doppel-6, Goretzka und Pavlovic.
Mhm.
Wieder zwei Bayern-Spieler, glaube ich, brauche ich nicht viel zu sagen. Sind Meister geworden, Pokalsieger geworden. Haben endlos Selbstvertrauen. Goretzka, der sich ja sozusagen selbst wiederbelebt hat oder seine Karriere selbst wiederbelebt hat vor einem Dreivierteljahr.
Ja.
Und Pavlovic einfach mit extrem aufsteigender Form. Ist einfach ein super Talent, der jetzt schon in Form ist bei Bayern, nicht mehr wegzudenken auf der Doppel-6. Von daher, das ist für mich, stellt sich das von selbst auf.
Ja.
Ne? Und dann eben mit Stiller und Groß sozusagen dann zwei extrem gute Backups.
Ja.
Ne? Und auf der 10 habe ich für mich Jamal Musiala, auch vom FC Bayern, ist er ja jetzt fit geworden. Ich glaube, die letzten anderthalb Monate hat sich hoffentlich ein bisschen eingespielt bei den Bayern. Und von daher haben wir da sozusagen den halben Bayern-Kader in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja.
Aber Kai, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, damit sind wir ja 2014 Weltmeister geworden.
So ist das. Insofern, ich glaube, diese Eingespieltheit kann viel Vorschub geben für so eine WM. Ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob das zum ersten Spiel sein muss. Ich bedenke aber gerade, jedes Spiel, was du als Kollektiv spielst, sorgt auch dafür, dass du eingespielter wirst. Genau. Die Profis hatten jetzt ein bisschen mehr Zeit vielleicht, als das die ein oder andere französische oder englische Mannschaft hatte, weil eben die Champions-League-Saison noch länger war, genau, oder auch die Saison generell noch länger lief. Beim FC Bayern hat man einfach, das sieht man, es sind viele Stuttgarter dabei, es sind wenige Dortmunder dabei und es sind viele Bayern dabei. Und dieser Mix aus internationalen Profis, wie das eben den Florian Wirtz ist oder auch Nick Woltemade, oder eben den nationalen Akteuren mit Dennis Undav oder eben all denjenigen, die du gerade aufgezählt hast, macht einen ganz guten Mix aus. Finde ich erstmal interessant. Sturm, hattest du schon?
Nee, habe ich noch nicht.
Noch nicht. Da bin ich jetzt interessiert, wenn du da vorne reinstellst.
Also für mich, links außen wird's gesetzt, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Alles andere wäre ein Skandal. So, und jetzt ist so, wo ich so ein bisschen überlegt habe. Ich hätte gerne vorne drin Dennis Undav gesehen.
Ja.
Und auf der 10 Havertz und Musiala rechts.
Auf der 10 Havertz?
Genau, so hätte ich das. So, ich habe es aber jetzt so
anders
für
gebaut,
uns
anders
gebaut. Weil ich auch daran gedacht habe, wie du sagst, bloß keine Experimente, Top 11 einspielen, um danach Elfenbeinküste zu schlagen.
Ja.
So, deswegen habe ich vorne drin Kai-Uwe, also Kai Havertz, ne, der ja im Champions-League-Finale die Butze gemacht hat für die Gunners. Genau zur richtigen Zeit in Form. Und das ist einfach ein abgewichster Hund.
Ja.
Sorry, dass ich das jetzt so deutlich sagen muss.
Alles rausgepiept.
Aber genau, das piepen wir später raus. aber der ist einfach so ein, das ist so ein Schlitzohr irgendwie so. Und ich glaube, wenn wir schaffen, den in Form zu kriegen, so, und der ist irgendwie 1,92 groß, ne? Also hat ja auch bei Arsenal die ganze Set-Piece-Routine da mitgemacht, also ist bei Standards stark, ist körperlich stark, deswegen mein Stürmer für die WM. Und rechts außen, was ich so richtig schade finde, dass Lennart Kahl sich verletzt hat.
Das wäre natürlich der Shootingstar gewesen.
So, habe ich natürlich jetzt Leroy Sané.
Ja.
Auch mit der Hoffnung, dass er gegen Curaçao eben ein gutes Spiel macht, weil eben nicht so gut der Gegner und in Form kommt.
Ja, dass er quasi über die Strecke dieses Turniers in die Form kommt, die er braucht. Ne?
Genau, weil er hat bei Gala ja nicht alle Spiele gemacht, war kein Stammspieler bei Gala.
Ja.
Und wir haben über Leroy ja auch schon öfter mal gesprochen. Wenn er in Form ist, wenn er einen guten Tag hat, kann er spielentscheidend sein. Aber wenn es nicht läuft für die Mannschaft, ist er halt auch nicht derjenige, der dann das Ruder rumreißt.
Das verstehe ich, ja.
Ne, deswegen
ist keine mentale Stütze oder kein, wie nennt sich das? Man nennt es Führungsspieler, aber ist am Ende des Tages auch so ein Mentalitätsmonster, was so ein Spiel noch rumreißt. Das ist er eben nicht. Er zieht die Mannschaft eher runter.
Und deswegen hoffe ich, dass er eben auf der rechten Seite gegen den schwachen Gegner zur Form findet.
Philipp, ich will meine Elf noch kurz dagegen stellen. Ich bin bei dir dabei, wenn du sagst, Baumann ins Tor. Ich werde auch Baumann im Tor belassen. Möchte eigentlich Manuel Neuer wirklich nur in den äußersten Notfällen da sehen. Weil ich nicht glaube, dass er uns hilft.
Also einwechseln fürs Elfmeterschießen.
Ja, quasi, genau, Oli Kahn-mäßig.
Ja.
Kimmich auf der rechten Seite wird so gesetzt sein, auch wenn er besser im zentralen Mittelfeld ist, à la Philipp Lahm.
Aber wir haben einfach keinen Rechtsverteidiger.
Wir haben seit über 20 Jahren in der DFB-Mannschaft keinen vernünftigen Rechtsverteidiger, könnte man jetzt sagen. Jonathan Tah und Schlotterbeck, ich würde sagen, ich sehe Tah nicht so stark. Du hast gesagt, den drittbesten.
Ja.
Verteidiger. Ich würde gerne Schlotterbeck und Anton da hinten sehen. Im BVB-Duo. In der Verteidigung.
Ja,
Nathaniel Brown auf der rechten Seite, linken Seite gesetzt. Sehe ich auch so. Ich sehe das auch eher, dass er motiviert wird.
Aber würdest du Anton dann dauerhaft drin sehen oder jetzt wegen Curaçao
nur? Nee, ich würde ihn für Curaçao mit reinsetzen. Tah ist der bessere Verteidiger, der erfahrenere Verteidiger als Anton. kann mir aber vorstellen, dass Nico Schlotterbeck als Abwehrchef, so würde ich ihn zumindest betiteln, ja. Ich glaube, das wird Tah ein bisschen anders sehen, sicherlich auch ein erfahrener Spieler, aber Nico Schlotterbeck einfach auch mit der Führungsverantwortung beim BVB ein ja. Stück weit betraut, dafür die DFB-Elf eine gute Stütze sein kann. Insbesondere damit, dass du eben einen Kimmich auf der rechten Seite hast, der eben Mannschaftskapitän ist, aber auch beim FC Bayern eine Führungsposition hat, da auch Kapitän ist. Kann mir gut vorstellen, dass dort das gut mit harmoniert, wenn du da zwei starke Spieler hinten in der Verteidigung hast. Brown für die Schnelligkeit auf der linken Seite, wichtig, so auf der linken Schiene, weil du davor, und da kann ich auch vorgreifen, natürlich einen Florian Wirtz hast.
Ja.
Das Spiel gegen Finnland, was 4-0 ausging, ist so ein bisschen Blaupause. Heißt, du hast natürlich eine Viererkette, die sich dann immer wieder zu den Innenverteidigern hinten mutiert, sodass die rechts und links außen weiter nach vorne rücken.
Genau.
Wie es ja im modernen Fußball eben Regel ist. Im zentralen Mittelfeld brauchst du einen Abräumer und brauchst einen kreativen Kopf. Ich sehe nicht Pavlovic als kreativen Kopf. Ich sehe aber auch nicht Goretzka dort, sage ich dir. Ich obwohl Goretzka vielleicht schon eher noch, würde Pavlovic aber durch Stiller wechseln. Angelo Stiller, glaube ich, da die kreativere Variante zu. Pavlovic ist ein wichtiger Spieler, auch beim FC Bayern. Ich glaube aber, dass Angelo Stiller gerade in der Kombination nach vorne noch ein Stück weit offensiver, ein bisschen kreativer spielen kann. Felix Mnetscher jetzt gegen Finnland auf dem Platz gewesen. Da bin ich dann sogar bei dir, glaube ich. Würde ich vielleicht sogar den Goretzka mit setzen auf die Position. Rotieren kann man dann so oder so, sehe ich auch so. Würde für die Außen, auch ich hatte es ja gesagt, wird setzen. Musiala auf der 10. Ja, also so richtig glücklich macht mich das auch nicht.
Genau, deswegen habe ich ja auch, deswegen habe ich ja auch mit Havertz auf der 10 geliebäugelt, aber dann dachte ich, okay, wen tust du vorne rein?
Ja.
Ne, also,
also bin ich nicht ganz zufrieden. So, ich weiß, ich denke, er wird dort spielen am Ende. Das wäre auch mein Tipp. Auf der rechten Seite, auf dem rechten Flügel, rechts außen, jetzt mit Lennart Kahl natürlich unfassbar stark gesetzt. Kann mir vorstellen, dass dort auch mit Musiala noch changiert wird. Dann ich sehe aber nicht Sané dort. Der ist zwar dann auch eingewechselt worden, gegen Finnland meine ich, ne? Aber würde vielleicht sogar eher den nachgerückten Hassan Ouedraogo da sehen.
Okay, das
sage ich dir ehrlich.
Das wäre wild.
Das wäre, glaube ich, mein Call. Ist natürlich, Sané ist auch ein laufstarker Spieler, keine Frage, auch erfahren. Wenn er diese Leistung bringen kann, super wichtig fürs Team. Kann mir aber vorstellen, dass der junge Ouedraogo auf der rechten Seite mit der Motivation, bei einer WM dabei zu sein, als so junger Spieler.
Und diesem Hype der Nachnominierung.
Richtig, dass man den mitnimmt, die Leistungsform, die Leistungskurve, die er ja nun hat, auch gemacht hat über die letzten Jahre. Ich erinnere mich daran, dass wir ein Spiel gesehen haben, Hannover gegen Schalke, wo der Kollege uns die Butze reinmacht und 96 wichtige Punkte verliert.
Ja.
Jetzt bei RB Leipzig damit belohnt worden, mit der guten Leistung der vergangenen Jahre. Jetzt natürlich belohnt worden mit der Nachnominierung. Auch das diskutabel, ob man nun ihn mitnimmt oder wen anders. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen.
Dafür ist auch zu spät.
Ja, das stimmt. Dafür jetzt ist jetzt schon wieder viel zu lang.
Ja.
Auf der rechten Seite Hassan Ouedraogo, im Zweifel dann ausgewechselt in der Halbzeit. Vorne, ganz, ganz klare Kiste. Nicht Kai Havertz, nicht Nick Woltemade. Haben alle nicht die Leistung gebracht wie Dennis.
Ja.
Dennis muss stürmen von Anfang an. Der wird im Zweifel ausgewechselt. Aber Dennis Undav muss spielen mit den Scorerpunkten, wenn die beste Mannschaft spielen muss. Der muss sich einschießen, der muss sich warm schießen. Der muss vor allen Dingen warm werden mit seinen Hinterleuten.
Genau.
Wenn das passiert, dann haben wir richtig gute Chancen mit Dennis Undav. Deswegen das meine Elf für den ersten Spieltag, Philipp. Und abschließend, bevor wir die halbe Stunde Marke voll machen, meine Frage.
Oh Gott, ich habe es befürchtet.
Nicht wer gewinnt, sondern wie ist das Ergebnis?
Ich wollte gerade sagen, dass wir gewinnen, ist ja klar.
Ja, das sollte idealerweise passieren, ja.
Also, wir haben ja schon über Curaçao gesprochen. Auf dem Blatt Papier wäre das so ein 8-0 wie 2002 gegen Saudi-Arabien. Aber jetzt haben wir herausgestellt, dass da ein bisschen Premier League oder beziehungsweise ein bisschen zweite englische Liga dabei ist.
Ja.
Dass da viel taktische Ausbildung aus den Niederlanden dabei ist.
Definitiv.
Und deswegen bin ich ein bisschen bescheiden und tippe ein 4-0 für die deutsche Mannschaft. Wir werden ein bisschen zaghaft rangehen, Aber dann werden wir irgendwann nach einer halben Stunde merken, dass wir einfach die bessere Mannschaft sind. Mhm. Dann haben wir uns sozusagen die Nervosität haben wir abgelegt nach der halben Stunde. Und dann wird das ein lockeres, okay, nein, das Locker nehme ich natürlich zurück, dann wird das ein professionelles 4-0.
Darauf würde ich mich freuen, auf das große Fußballfest, Philipp. Ich will da entgegnen. Ich glaube, es wird ein 3-1. Deutschland wird hinten liegen am Anfang. Oh Gott. Du wirst das erste Tor bekommen. Oh. Ja, der Dämpfer muss kommen. Oh. Philipp, die Insulaner werden definitiv Kick and Rush spielen, so wie gegen Schottland auch. Oh. 5-4-1 wird das System sein bei den Kollegen. Heißt, ich kann mir vorstellen, da hinten wird gemauert, der Bus wird geparkt, nach vorne kommt der lange Ball.
Richtig.
Dann ist ein Tah oder ein Schlotterbeck noch nicht wach und dann geht das Ding 1-0 flöten. So, und dann ist Deutschland wach. Mhm. Und dann wird man auch aufdrehen, wird dann auch seine Pflichttore schießen. Man wird gewinnen mit 2 Toren Unterschied, aber es wird ein 3-1. So mein Tipp für den Sonntag, Philipp.
Ja, gut.
Wir können gespannt sein, was passiert. Ja. Das soweit zum ersten Spieltag der deutschen Nationalmannschaft Deutschland gegen Curaçao, 19 Uhr am Sonntag, den 14. Philipp, ich bin gespannt, was wird. Und freue mich dann auf die Nachlese mit dir.
Ja.
Und all denen, die das Spiel gucken und jetzt ihr uns zuhören, drückt die Daumen und sendet uns vor allen Dingen vielleicht sogar euren Tipp. Was denkt ihr? Wie läuft's?
Genau, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und von meiner Stelle bleibt jetzt nur noch der Hinweis. Wir werden versuchen, ungefähr das Gleiche nochmal für die Elfenbeinküste zu machen. Werden natürlich da nochmal ein bisschen über das Curaçao-Spiel sprechen.
Definitiv.
Aber im Grunde werden wir jetzt für die deutschen Spiele ungefähr so dieses Format machen. Ein bisschen kürzer als sonst, aber auch hoffentlich auch ein bisschen knackiger.
Ja.
Und dann werden wir euch da draußen hoffentlich bis zum WM-Titel begleiten.
Bis zum WM-Titel, Philipp.
Na? Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao. Ciao.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.